Hey, ich bin Janine Narock. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig. Hallo.
Hallo.
Hi, Tobi.
Hi.
Du, ich stelle dich als erstes mal vor, Tobias Büttner, genau, Erwachsenenverhaltenstherapeut. Ich freue mich sehr, dass du heute bei unserer Folge dabei bist. Ich habe mich mit Marc Stephan, den du auch kennst, unterhalten über die wirklich so First Steps nach der Approbation. Und heute soll es bei Lost in Approbation darum gehen, welche Anstellungsverhältnisse es gibt als Psychotherapeutin. Und auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Und da wollen wir ganz aus deinem Erfahrungsschatz schöpfen. Aber bevor wir da hingucken und mit dir alles Mögliche hier abklopfen, will ich dich erstmal in deinen verschiedenen Rollen vorstellen, weil wir haben ja schon angekündigt, dass wir quasi immer ganz kompetente Ansprechpartner hier einladen, die irgendwie ja viel Fachwissen mitbringen und viel Wissen aus dem berufspolitischen Bereich. Genau, und Tobi, du bist einerseits angestellt in einer Praxis in
Ja,
Bonn,
genau.
als Verhaltenstherapeut im Erwachsenenbereich. Du leitest Seminare an Ausbildungsinstituten und du bist auch für die DGVT Aus- und Weiterbildungskommission schon jetzt, glaube ich, jahrelang am Start, ne? Und gerade letztere Rolle, die kennen viele wahrscheinlich nicht. Die wissen vielleicht wissen auch ein paar ZuhörerInnen gar nicht so genau, was die Aus- und Weiterbildungskommission so macht. Und deswegen dachte ich, vielleicht magst du da kurz drüber erzählen. Was ist das für eine Rolle?
Ja, das mache ich gerne. Erstmal Dankeschön, dass ich hier dabei sein darf, Lanin. Und genau, ich freue mich auch sehr heute auf die Session. Ja, in der AWK, das ist, ich bin da wirklich jetzt schon ein paar Jahre mit dabei. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie viel. Wir sind ein Gremium in der DGVT, das auch von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Und wir planen und organisieren die Fortbildungsangebote in der DGVT. Also zum Beispiel das Jahresprogramm, in dem viele Seminare und Fortbildungen angeboten werden. Oder auch die meisten Tagungen, die die DGVT anbietet. Also zum Beispiel die Workshop-Tagung oder die Sommerakademie. Oder die Kinder- und Jugendpraxistage, das sind zum Beispiel Tagungen und die wir anbieten und die wir organisieren. Und da sind wir als ehrenamtliche PsychotherapeutInnen beratend tätig, ne? Welche Themen man zum Beispiel auswählen könnte, welche DozentInnen man anfragen könnte. Und genau, da unterstützen wir dann unsere Referentin in der Geschäftsstelle, die das dann am Ende auch umsetzt. Genau, das ist so die Arbeit der
Super.
AWK.
Sehr
Ja, das
cool.
macht sehr viel
Also
Spaß.
du suchst. Ja, genau. Ich dachte es mir auch, vor allem hast du ja so auch sehr viel in der Hand sozusagen, so in Deutschland, in dem größten verhaltenstherapeutischen Verein, ne, wenn man da aussucht, worum drehen sich die Weiterbildungen. Ja, so mitzugestalten eigentlich, in welche Richtung es auch geht, psychotherapeutisch in der Verhaltenstherapie, zumindest in Deutschland. Das ist ja cool. Und was magst du am meisten an dieser Arbeit?
Oh, das ist eigentlich Verschiedenes. Mittlerweile bin ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit dabei und dann ist es auch ganz schön, weil wir eigentlich auch eine sehr, sehr feste Gruppe sind, die sich auch untereinander sehr gut versteht. Also das finde ich auch sehr wichtig und das mag ich auch sehr daran. Und so inhaltlich finde ich eigentlich am schönsten, dass ich dann ja selber auch diese Angebote mit besuchen kann und Einfluss darauf habe, was überhaupt angeboten wird und welche Themenschwerpunkte zum Beispiel gesetzt werden. Und wir hatten ja zum Beispiel die Sommerakademie zum Thema mit Haltung und Herz in der Therapie. Also da war besonders der Fokus auf Werte von PsychotherapeutInnen und die Haltung von PsychotherapeutInnen und überhaupt da auch Schwerpunkte zu setzen. Und ja, und das ist so ein bisschen wie wenn man sich das überlegt und dann wird das auch Realität. Das ist ganz schön, dass es nicht nur bei den Ideen und Überlegungen dann immer bleibt. Das ist das Schöne.
Ja, stimmt. Voll schön formuliert. Danke dir. Und sag mal, jetzt so aus privatem Interesse. Wir drehen ja jetzt, ich glaube, es ist auch deine erste Podcast-Aufnahme, oder?
Ja, also ich habe einmal bei einem Kumpel 2 Minuten was erzählt im Podcast, aber das war wirklich nur so ein Nebenher-Ding. Aber so, genau, für länger bin ich jetzt das erste Mal in einem Podcast.
Für mich auch, und ich finde es ganz spannend, und ich höre selber auch gerne einige Podcasts und habe mich gefragt, was ist so dein allerliebster Podcast und warum?
Ja, ich muss übrigens noch vorwegstecken, ich bin auch ziemlich aufgeregt deswegen, weil hätte ich aber gar nicht so gedacht, aber das ist schon ein interessantes Format, wenn man dann selber plötzlich teilnimmt. Ja, ich höre ganz gerne einen Musikpodcast, nämlich den Reflektor-Podcast. Das ist der Podcast von dem Bassisten von Tokotronic. Und der lädt da Leute ein und quatscht über Musik und auch über, ja, da entdecke ich ganz viel neue Musik für mich, die ich dann anhöre. Und genau, einfach, da würde ich sonst selber gar nicht so drauf kommen, und das mag ich total daran.
Na schön. Ja, ich glaube, genau so eine Entdeckungsreise wollen wir hier auch initiieren. Ja. Also jetzt ohne den Anspruch, dass du jeden dieser Kontexte irgendwie super toll kennst, aus eigener Erfahrung, einige kennst du aber auch aus eigener Erfahrung und deswegen und andere aus deiner Seminartätigkeit. Du gibst ja auch für PsychotherapeutInnen Seminare, wie Approbation, was nun? Also wie geht's weiter nach der Approbation? Genau. Und ja, und heute würde ich mir gerne mit dir angucken, eben wie es ist, angestellt in der Praxis zu arbeiten, in einem medizinischen Versorgungszentrum oder in der Klinik. Das sind so 3 echt große Bereiche. Und wir werden es natürlich ein bisschen unterreduzieren auf ein paar Fragen.
Genau.
Wie war das denn bei dir nach der Approbation? Wie sah da dein beruflicher Einstieg aus?
Genau. Also ich hatte am Ende der Therapieausbildung habe ich nur noch die Ambulanzzeit gehabt. Also ich hatte vorher auch mal nebenher noch angestellt in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Und am Ende habe ich aber wirklich nur noch ambulante Fälle gehabt. Und deswegen war es dann so, dass ich mir etwas ganz neu gesucht habe nach der Approbation und habe dann erstmal eine Elternzeitvertretung übernommen in einer psychiatrischen Klinik. Und habe dort dann 1,5 Jahre ungefähr gearbeitet, und zwar auf einer offenen Station in der Traumaambulanz, die es dort gab. Also das war ein bisschen aufgeteilt, und habe dann danach entschlossen, in einer ambulanten Praxis arbeiten zu wollen und mich dann dort beworben. Genau.
Und was hat diese Entscheidung beeinflusst?
Ja, das war ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also das ein Grund war einfach, dass ich, also die Arbeit in der psychiatrischen Klinik hat mir an sich auch Spaß gemacht. Ich wollte aber ganz gerne ambulante Fälle behandeln, und das, ich hatte da einfach Lust drauf, das nochmal mehr zu machen und auch auszuprobieren nochmal weiter, ob das etwas für mich ist, auch nochmal außerhalb des Ausbildungskontextes. Und ich hatte in der psychiatrischen Klinik ja in der Traumaambulanz auch gearbeitet. Da hatte man, ich glaube, 10 bis 15 Sitzung pro Patient, Patientin immer. Und da habe ich einfach gemerkt, das macht Spaß, auch ambulante Patientinnen zu behandeln. Und da kann man nur immer wieder auch an dem Punkt nach 10 bis 15 Sitzungen, wo es dann schade war, weil es war nur für Akuttraumabehandlungen vorgesehen. Und danach hört es halt auf. Und irgendwie fand ich mal schade. Und dann war es immer so, hat sich nicht so richtig angefühlt. Ich wollte dann gerne längerfristige Therapien machen, und ich habe dann eine gute Freundin von mir, die arbeitet auch in der Praxis, wo ich jetzt bin, und da hatten wir schon immer mal überlegt, auch zusammenzuarbeiten, und dann hatte sie gesagt, dass da eine Stelle auch frei ist, und so hat sich das dann auch irgendwie automatisch entwickelt. Also es war dann eher sowas nicht jetzt nicht ganz zufällig, aber es hat sich automatisch auch ein bisschen ergeben. Es war nicht so, dass ich dann aktiv nochmal gesucht habe. Ich hatte mich auch nach der Approbation nicht nur in der Klinik beworben, sondern hatte mich da auch schon mal zum Beispiel bei einem MVZ ambulant beworben und hatte das dann aber von mir aus abgesagt oder nicht gemacht, weil ich da auch aufgrund meiner Lebenssituation, da war gerade zum Beispiel meine Tochter geboren und so, da war es mir zum Beispiel total wichtig, auch erstmal keinen so einen langen Arbeitsweg zu haben und auch von den Arbeitsbedingungen, dass das alles
ganz, ganz sicher ist und da jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes ist oder so. Das erschien mir dann in der Klinik auf jeden Fall mehr der Fall bei der Sache jetzt, genau. Mhm.
Da sind wir ja schon voll bei den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Stellen, gell? Ich habe jetzt auch so rausgehört, auf der einen Seite wirkte das oder war das halt auch so eine Option in der Klinik, einfach auch zu bleiben, ja, und das gibt ja auch so eine gewisse Sicherheit und auf der anderen Seite ist es auch limitierend, mit diesem geringen Stundenumfang wirklich so tief in so einen psychotherapeutischen Prozess einzusteigen. Das habe ich auch so empfunden, dass das oft auch so Krisenbewältigung war in der Klinik und ich richtig Lust hatte auf richtig, in Anführungszeichen, richtig Psychotherapie.
Ja,
genau. Ja.
Ja, und ich ja auch so.
Und sag mal jetzt.
Und ich das auch so schön finde, da entwickeln sich natürlich ganz andere therapeutische Beziehungen, finde ich. Und das ist, also ich finde die Arbeit in der Klinik auch wirklich sehr wertvoll und das hat auch wieder andere Aspekte, die schön sind. Zum Beispiel so die Arbeit im Team, die habe ich da sehr genossen zum Beispiel. Die ist natürlich nicht so intensiv in der ambulanten Praxis. Da arbeiten wir nicht zusammen mit einer Patientin, einem Patienten, sondern da behandelt jeder seine PatientInnen und dann tauschen wir uns in der Intervision vielleicht aus. Aber das ist dann schon nochmal was anderes. Und genau. Ja, vielleicht, weil du es gerade gesagt hattest, ist, um das mal konkret zu machen, was überhaupt meine Entscheidung beeinflusst hat, zum Beispiel MVZ oder Klinik, weil das gerade, finde ich, so unklar geblieben ist, vielleicht auch, da war es zum Beispiel so, dass in dem MVZ das Gehaltsmodell so war, dass es, und das ist eine Art, wie das manchmal gemacht wird, dass es ein bestimmtes Grundgehalt gab und man dann einen Bonus erreichen konnte. Und das Grundgehalt war relativ niedrig und über den Bonus konnte man dann sein Gehalt aufstocken, kann man so sagen. Und dann ist es natürlich so, wenn man zum Beispiel ausfällt, weil man irgendwie krank ist oder im Urlaub ist, dann erreicht man natürlich diesen Bonus nicht und müsste das dann zum Beispiel vor- oder nacharbeiten, um den Bonus trotzdem zu erreichen. Und das erschien mir einfach in meiner Lebenssituation dann, da war meine Tochter dann gerade geboren oder so, da wusste ich ja gar nicht, wie das sich dann entwickeln würde. Und da konnte ich, ja, ne, da wollte ich einfach dann die Sicherheit haben, weil in einer psychiatrischen Klinik, öffentlicher Dienst, da kriegt man immer sein Gehalt, egal, und auch in der Höhe, ne? Und nicht nur das Grundgehalt, genau.
Ja, die Lebensumstände sind für solche Entscheidungen schon immer sehr wichtig. Zufall hast du auch schon erwähnt, ist auch oft ein Faktor, ja, ne, dass man dann zufällig gerade jemanden kennt, der einem sagt, oh, hier ist eine Stelle frei. Und jetzt arbeitest du angestellt in der Praxis und ich frage mich, wie ist es so in der Zusammenarbeit mit dem Inhaber oder der Inhaberin? Genau, wie frei bist du denn da bei der Gestaltung deiner Arbeitszeit, wie du deine Therapien durchführst?
Genau, das ist so.
Erzähl.
Ja, das ist nur meine Erfahrung, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Auch wenn ich mit anderen KollegInnen spreche. Bei mir ist es jetzt so, und das genieße ich auch sehr, und das war auch ein wichtiger Faktor zum Beispiel, dass ich grundsätzlich erstmal über meine Arbeitszeit ziemlich frei entscheiden kann. Also wir auch zum Beispiel relativ gutes Raumangebot haben. Das heißt, es ist nicht so, dass ich einen ganz festen Slot habe und in diesem Slot immer die Behandlung durchführen muss, sondern ich kann auch relativ flexibel teilweise die PatientInnenbehandlung durchführen. Das könnte sich natürlich ändern oder hat sich zwischendrin auch mal geändert, während ich jetzt da war oder bin, waren da natürlich auch Wechsel bei den KollegInnen und dann ändert sich natürlich auch manchmal so ein bisschen die Arbeitszeit, die jeder so hat, ne? Und dann haben wir uns auch ausgetauscht, wer wann gut arbeiten kann. Aber wir sind da sehr, sehr flexibel und das finde ich auch sehr schön. Also ich habe auch schon von anderen Fällen gehört, wo es dann so ist, dass man bestimmte Zeitslots hat und nur in dieser Zeit behandeln darf oder kann. Und wenn das dann zum Beispiel freitags nachmittags bis abends ist oder so, dann ist man darauf angewiesen, dort dann immer zu arbeiten. Und das schränkt natürlich bestimmte Dinge auch ein. Und das finde ich zum Beispiel total schön. Inhaltlich, genau, ich muss halt eine bestimmte Anzahl an PatientInnen pro Woche behandeln. Und mache dann die PatientInnenbehandlung, da bin ich auch frei drin, wie ich das durchführe. Ne? Also da schaut natürlich niemand zu, wie ich das mache oder so. Und wir haben in der Praxis zum Beispiel auch regelmäßig eine Intervision, wo wir uns dann austauschen. und auch Probleme besprechen. Und dann ist es so, dass ich dann darüber hinausgehend natürlich auch noch administrative Tätigkeiten durchführe. Also ich muss das natürlich alles im Praxisverwaltungssystem buchen, abrechnen, genau, also abklicken, genau, dokumentieren und auch natürlich die Berichte schreiben, ne? Also wenn es jetzt Berichte an den Gutachter, die Gutachterin sind oder andere Dinge, da bin ich natürlich Ansprechpartner für die PatientInnen. Bei uns ist das auch so, dass ich, also dass wir kein Sekretariat haben, über das irgendwie die Terminbuchung läuft, sondern das mache ich individuell mit den PatientInnen. Das ist aber dann auch so, wenn ich zum Beispiel krank bin, dann sage ich auch persönlich bei den PatientInnen ab und vereinbare neue Termine, ne, zum Beispiel. Genau. Mhm. Genau, und sonst ist es dadurch relativ flexibel und frei.
Und welche Vorteile siehst du dann gegenüber der Selbstständigkeit, so zu sagen, ich eröffne jetzt eine eigene Privatpraxis oder kaufe einen Kassensitz, was würdest du sagen?
Ja, ein Vorteil ist natürlich, dass ich immer mein Gehalt bekomme. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin oder so, dann bekomme ich das vereinbarte Gehalt und das habe ich ja, wenn ich jetzt selbstständig bin, nicht. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass ich bei bestimmten Dingen so ein bisschen auch nicht mehr in der Verantwortung bin. Also wenn das jetzt zum Beispiel darum gehen würde, was jetzt zum Beispiel, genau, der Laptop geht kaputt oder so, dann ist das ja nicht mein Laptop, der da ist, sondern der Laptop von der Arbeit, und grundsätzlich ist dann mein Vorgesetzter dafür verantwortlich, dass mein Arbeitsgerät wieder da ist, so. Da ist es natürlich schon so, dass wir als Angestellte dort auch bei bestimmten Dingen mitdenken oder mitmachen, aber in letzter Konsequenz bin ich halt dann nicht bei sowas zum Beispiel verantwortlich. Genau, oder wenn es darum geht, irgendwie in den Mieträumen, wenn da irgendwelche Dinge anfallen oder so, ne? Das ist, oder zum Beispiel bestimmte Dinge zu besorgen, zum Beispiel das Toilettenpapier oder so, sowas ganz Banales, oder das Spülmittel, ja, oder so, das muss ich als Angestellter dann nicht machen. Genau.
Ja, das klingt so banal, ne? Aber das ist auch ja das Arbeit. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob du, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdiger, aber für die, die da schon so sich reinfuchsen, wenn man angestellt ist in der Praxis, dann arbeitet man unter der gleichen Betriebsstättennummer, aber je nach Anstellungsmodell dann eben auch unter der gleichen Arztnummer,
ja,
oder? Oder ja. Und was bedeutet das denn für deine, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, Accountability, also weil du gerade von Verantwortung gesprochen hast, kam mir das Thema nochmal, was, wenn jetzt ein Patient Akteneinsicht fordert und dann Probleme macht zum Beispiel,
ja,
steht dann dein Chef oder deine Chefin auch zur Seite, oder wie läuft sowas ab?
Ja, na, jetzt ehrlich gesagt, also das ist sehr nerdy, ich weiß ja nicht, ob das alles so, so richtig ist, was ich dazu weiß. Aber genau, es ist so, dass man bei einer Anstellung, das ist eine Betriebsstättennummer, über die das läuft. Und so als, ich sag mal, als normaler Angestellter, der ich jetzt nun mal bin, habe ich aber eine eigene Arztnummer. Und es wäre jetzt zum Beispiel so, also aber auch nur soweit ich weiß, das muss jetzt nicht hundertprozentig richtig sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Elternzeitvertretung gemacht wird oder so, dann arbeitet man auch manchmal auf der Arztnummer der anderen Person, die vertreten wird, ne, zum Beispiel. Ja. Und das ist zum Beispiel so, nur mal so als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund ein PatientInnenwechsel vollzogen wird. Also zum Beispiel eine Kollegin oder ein Kollege geht in Elternzeit zum Beispiel und ich würde die Behandlung übernehmen, dann ist das zum Beispiel so, dass manche Krankenkassen sehr viel Wert drauf legen, dass das mitgeteilt wird, weil sich ja die Arztnummer ändert. Und manchen Krankenkassen das auch egal ist, weil die Betriebsstättennummer gleich bleibt. Also das ist immer sehr unterschiedlich.
Ja.
Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn jetzt zum Beispiel Akteneinsicht gefordert werden würde, dann muss ich das erstmal auch mit meinem Vorgesetzten besprechen, weil der am Ende dann doch verantwortlich ist, soweit ich weiß.
Mhm.
Genau.
Ja, ich dachte gerade, genau, ich habe nämlich tatsächlich noch eine Entlastungsassistenz eingestellt momentan, weil ich noch ein kleines Kind habe und der arbeitet auch unter der gleichen Arztnummer, bis wir dann hoffentlich Ende des Jahres das Jobsharing anmelden.
Ja, genau.
Aber ja, das ist jetzt so nerdy. Mal gucken, ob wir das drin lassen. vielleicht nochmal zum Thema MVZ und Klinik. Welche Unterschiede nimmst du denn zwischen MVZ, also medizinischen Versorgungszentren, Kliniken und niedergelassener Praxis wahr? Also vor allem, was so administrativen und therapeutischen Druck auch angeht.
Ja, das ist eine gute Frage. vielleicht, ja, ich überlege gerade, wie ich so ein bisschen, also vielleicht erstmal das, was ich, glaube ich, ganz gut sagen kann zwischen Klinik und zum Beispiel entweder MVZ oder angestellt sein oder so, da würde ich mal behaupten, ist so ein bisschen eine andere Art von Belastung auch. Also den Unterschied in der Arbeit, den ich eigentlich am meisten empfinde, ist zum Beispiel, dass in der Klinik natürlich es auch Zeiten zwischendrin gibt, die auch zur Arbeitszeit zählen, wo ich vielleicht auch mal in der Teamsitzung einen Kaffee trinke und mich mit KollegInnen unterhalte, ja, oder irgendwie eine Visite zwischendrin mache. Und wenn ich jetzt entweder angestellt in der Praxis arbeite oder in einem MVZ, dann ist natürlich der Hauptfokus auf der PatientInnenbehandlung, auf der Einzel- oder Gruppentherapie zum Beispiel. Und das ist ja auch die Leistung am Ende, die wirtschaftlich wichtig ist für die Praxis oder für das MVZ oder so. Deswegen sind natürlich die Drumherum-Tätigkeiten für die inhaltliche Arbeit wichtig, aber die sind natürlich wirtschaftlich nicht ganz entscheidend. Deswegen ist, finde ich, der Fokus schon auch auf der PatientInnenbehandlung. Und genau, das ist deswegen eine andere Art von Belastung. Also das bedeutet auch, dass ich natürlich darauf achte, dass ich diese Stunden mache, weil die wirtschaftlich auch wichtig sind.
Voll der gute Punkt. Ich habe gerade da an ein Gespräch mit einer Freundin denken müssen. Wir haben mal so ausgerechnet, wie viel Bürokratiezeit man sozusagen einrechnen sollte. Und es ging so um das Thema bei uns, dass ja viele PsychotherapeutInnen in ihrer Praxis einen Tag ohne Patienten haben. Und ich das bisher zum Beispiel nicht gemacht habe, weil ich das so als Luxus, wie du gesagt hast, das ist halt nicht oder wenig vergütet, diese Art von Tätigkeit dann. Und deswegen habe ich es nicht eingerichtet. Und dann haben wir mal gerechnet, oh, zum Beispiel 20 PatientInnen, wenn ich jetzt halbtags arbeite und 20 PatientInnen die Woche sehe und für jeden auch nur 15 Minuten rechne, wo ich Doku mache oder einen Antrag schreibe oder irgendein Schreiben für den MDK oder sowas erstelle, dann bin ich bei 6 Stunden. Und das ist schon auch ein halber Arbeitstag, also sogar etwas mehr als ein halber Arbeitstag, also voll der wichtige Punkt, der wirtschaftlich sozusagen, der Druck geht dann Richtung viele PatientInnen-Gespräche machen.
Genau, und sich da auch ein bisschen vielleicht die Haltung auch zu entwickeln, dass das auch zur Arbeitszeit dann gehört, auch in der ambulanten Praxis oder im MVZ. Und das nicht, also das bedeutet auch ein bisschen, sich immer wieder daran zu erinnern, weil in der Klinik ist es klar, man stempelt morgens ein und nachmittags aus und das ist dann Arbeitszeit. Und da muss ich nicht unbedingt immer wieder überlegen, was ist für mich jetzt gerade Arbeitszeit. Aber und in der Praxis finde ich auch noch mal wichtiger die Frage zum Beispiel der Pausen. Also wie viele PatientInnen kann ich am Stück behandeln? Wann brauche ich eine Pause? Wie lange muss die sein? Und ich finde auch, dass das etwas ist, was sich so entwickelt mit der Zeit. Deswegen finde ich das auch total hilfreich. Je länger ich jetzt arbeite in dem Bereich, desto besser kann ich mich selbst auch zum Beispiel einschätzen, weil das natürlich von vielen Variablen abhängig ist, wann ich eine Pause brauche und wie oft.
Ja.
Und das bedeutet aber auch, in der Klinik sind viele Dinge vorgegeben von der Struktur her. Da ist irgendwie zum Beispiel immer donnerstags vormittags Visite oder so als Beispiel oder montags immer Teamsitzung. Und in der Praxis ist es wichtig, sich das vielleicht auch selbst manchmal zu organisieren. Das macht es natürlich manchmal auch schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch hätte und man bewirbt sich bei einem MVZ zum Beispiel und da gibt's dann bestimmte Slots, die frei sind und dann bin ich vielleicht nicht mehr so flexibel, wann ich dann Pause machen kann, weil da sind vielleicht nur die 5 Stunden am Stück frei oder so. Das ist natürlich eine Sache, die auch nicht leicht ist, wenn ich vorher noch nie in dem Bereich so gearbeitet habe, vielleicht in die Ambulanzfälle gemacht habe, aber vielleicht noch nicht auch unter diesen Bedingungen so gearbeitet habe, das dann auch einzuschätzen. Da kann man aber auch, finde ich, ganz gut vorher mal mit KollegInnen drüber reden und mal so ein bisschen auch gucken, wie ist so meine persönliche Belastbarkeit, weil das natürlich auch sehr, finde ich, sehr viel Einfluss auf die inhaltliche Arbeit mit den PatientInnen hat, wie fit bin ich, ne, und wie gut kann ich mich darauf gerade fokussieren. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr herausfordernd, oder das, ich finde, mit mehr Routine wird das wesentlich besser. Aber auch was die administrativen Sachen angeht, da finde ich, macht Routine auch sehr viel aus. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so bei Dokumentation zum Beispiel oder so, das wird natürlich auch, da wird man auch immer effizienter. Ne?
Mhm. Genau, ja. Ich denke auch, ich habe gerade auch drüber nachgedacht, nochmal, du hast ja gesagt, du hast dich am MVZ beworben, ist letztlich aber dann übersprungen, wenn man jetzt alle Etappen sozusagen sehen würde. Ich habe kurz in einem MVZ gearbeitet und was ich da besonders angenehm fand, war, dass, das hast du vorhin erwähnt, dass wir ein Sekretariat hatten und die Termine vereinbart wurden oder wenn ich krank war, dass ich nicht selbst absagen musste und all dieser administrative Teil, auch die Abrechnung mussten wir nicht selber machen, sondern wir haben in so einem Excel-Sheet, glaube ich, eingetragen, wann wir wen gesehen haben und das war's. Ich hatte auch meine Privatpatientin zum Beispiel. Das war jetzt mein, also als ich das zum ersten Mal im Kassensitz habe, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie viel mehr administrative Arbeit das dann eben einem Praxisinhaber macht. Aber im MVZ war das dann einfach nur so ein Kreuzchen. Also das ist irgendwie nett, nice to have. Und das, was du gesagt hast mit den Slots, das war der Fall. Da war Druck da auf jeden Fall, trotz der Absagen. Ich habe immer wieder eben viele alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die irgendwie zu mir gekommen sind und dann oft kranke Kinder und so weiter, also viele Absagen. Und dann musste ich eigentlich immer überbuchen, damit ich auf meine Mindestzahl komme. Das war schon auch auf eine Art ein großer Druck, eben was die Bedingungen angehen, den ich jetzt in meiner eigenen Praxis nicht mehr habe. Dann nutze ich die Ausfallstunde einfach für den nächsten Bericht und oder hol mir einen Kaffee. Und mach mal die Pause, die ich noch nicht eingeplant hatte. Ja, das. Was hast du denn so gehört von der Arbeit im MVZ oder was dir besonders als Vor- oder Nachteil aufgefallen ist?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Erfahrungsberichte aus MVZs gehört. Das, was ich auch gehört habe, ist, dass das Sekretariat eine große Erleichterung ist. Viele zum Beispiel auch, man hat natürlich recht meistens einige KollegInnen und es sind, das, was ich so mitbekommen habe, zumindest oft auch jüngere KollegInnen, die in MVZs arbeiten, ne, weil das natürlich auch etwas ist, was viele vielleicht nach der Approbation oder so machen und da zum Beispiel der Austausch auch sehr, sehr hilfreich sein kann oder als positiv erlebt wird. Je nachdem aber auch, was das MVZ für einen Schwerpunkt hat oder so, entstehen natürlich auch bestimmte Bereiche, in denen ich vielleicht auch inhaltlich etwas tun muss oder soll. Ne? Also es gibt ja auch MVZs, die bestimmte Schwerpunkte haben oder so. Wenn man zum Beispiel an sowas denkt wie ADHS-Diagnostik oder so und Behandlung. Und dann ist das so, dass wenn ich dort dann arbeite, ich da vielleicht auch inhaltlich mich in diese Richtung entwickeln müsste oder möchte. Ne? Also das, ja. Genau. Und natürlich diese Frage, wie viel Druck entsteht, das hängt dann wiederum auch von der individuellen Situation irgendwie ab. Also zum Beispiel das, was ich erzählt hatte, das gibt's auch bei Angestellten in Praxen, dass es dieses Modell manchmal gibt, dass es nicht ein festes Grundgehalt die ganze Zeit gibt, sondern dass es ein niedrigeres Grundgehalt gibt und man dann über Bonuszahlungen das Grundgehalt aufbessern kann. Das kann natürlich auch attraktiv sein, weil dadurch kann das Gehalt insgesamt trotzdem höher sein, als wenn ich ein Gehalt immer habe. Aber es kann auch dazu führen, dass ich mich selber unter Druck setze, ne, und dann immer wieder drüber nachdenke, hoffentlich erreiche ich dieses Bonusgehalt, weil ich das irgendwie brauche und laufende Kosten habe. Es kann theoretisch auch unter Druck setzen. Ich glaube, es hängt sehr viel auch davon ab, wie es ausgestaltet ist vor Ort, auch das MVZ dann. Also wie die MVZ-Leitung ist und wie das genau gemacht wird. Es gibt ja auch zum Beispiel MVZs, die von psychiatrischen Kliniken gegründet werden. Habe ich zum Beispiel auch schon mal davon gehört, ne? Also es sind nicht immer nur Privatpersonen oder GmbHs, die so ein MVZ gründen.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also wie genau ist es ausgestaltet? Da du jetzt auch gerade noch mal diese Gehaltsmodelle angesprochen hast, dachte ich mir, vielleicht hast du hier auch ein bisschen Erfahrungswerte oder eben Wissen aus deinem Approbation, was nun Wissensschatz. Und zwar habe ich mich gefragt, es gibt oft so, wenn man aus der Ausbildung kommt, so eine Enttäuschung darüber, dass man als Angestellter in der Praxis nicht so viel mehr verdient als in der Ausbildung gefühlt. Also, dass man weiterhin irgendwie, was weiß ich fiktiv jetzt 40 Euro die Therapiestunde erhält oder so. Und ich habe mich gefragt, warum ist es denn so? Also, welche Kosten gibt es sozusagen auf der Praxiseigentümerseite? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Also ich finde, es sind immer zwei Seiten bei der Frage generell. Das eine ist natürlich, dass im ambulanten Bereich, da gibt es dann ja keine Tarifverträge wie irgendwie im öffentlichen Dienst oder so. Das heißt, grundsätzlich wird das Gehalt ja dann individuell vereinbart und ausgehandelt. Und das führt, glaube ich, schon auch manchmal dazu, dass auch Gehälter gezahlt werden, die einfach zu niedrig eigentlich sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die PraxisinhaberInnen auch auf bestimmte Kosten haben oder so, die eventuell auch darüber hinausgehen, ne? Wir haben, das habe ich gerade bei der Vorstellung am Anfang gar nicht so gesagt, ich bin auch noch in der DGVT in der Arbeitsgruppe Jungapprobierte und da zum Beispiel bieten wir auch Veranstaltungen zu solchen Themen an, also wo zum Beispiel auch PraxisinhaberInnen mal erzählen, welche Kosten eigentlich auf sie zukommen und wie überhaupt so ein Gehalt entsteht, ne? Und wie hoch auch ein Gewinn sein kann oder so, damit wir auch als auf der anderen Seite, zum Beispiel als Praxis, als Arbeitnehmer zum Beispiel mal schauen können, okay, was ist denn überhaupt realistisch und was ist auch angemessen. Und mal so als Beispiel, das hängt ja auch total von der Situation ab, zum Beispiel, ob die Praxis in einem Gebiet ist, wo die Mieten sehr niedrig sind, oder ob die Praxis irgendwie mitten in, ich sage jetzt einfach mal München ist, wo einfach die Mieten super hoch sind. Ja. Und das alleine beeinflusst ja auch schon, was der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin weitergeben kann an Gehalt. Und natürlich kommt dazu auch noch sowas wie Versicherungen, die gezahlt werden, Sozialabgaben, das ist auch relativ viel dann. Ich will nur damit sagen, also es gibt aber auch die andere Seite, dass zu niedrige Gehälter gezahlt werden. Genau.
Es ist so beides, naja. Ich glaube auch, dass, also mir war zumindest nicht so klar, wie viel in Anführungszeichen Gewinnmarge man so hat als in der Praxis, ne? Man sieht ja so die Sätze, bei denen man welches Honorar für welche Leistung bekommt, von der KV sozusagen, über die KV von den Krankenkassen. Aber was man zum Beispiel nicht sieht, ist ich hatte jetzt erst gerade mit meinem Steuerberater so eine Art Bilanzierung, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen drin. Der meinte, der Gewinn pegelt sich so bei 60, maximal 70% ein, eher ein bisschen weniger. Weil eben, und das war bei mir zum Beispiel nicht so hoch, weil ich habe eine Praxis mitten in Berlin, die Miete ist hoch, so ich habe den Kassensitz gerade erst gekauft, also zahle ich auch noch den Kassensitz auch ab und so weiter. Es gibt viele Kosten sozusagen, die eine Praxis verursacht, die man nicht auf den ersten Blick so auf dem Schirm hat. Und deswegen ist es toll, dass ihr sowas anbietet, dass da mal, also ich stelle mir das gerade so vor, dass jemand da richtig schön mal durchrechnet und zeigt, so und so viel zahle ich im Monat für meine Praxissoftware, so und so viel zahle ich für Miete und so weiter und dann am Ende und Sozialleistungen, genau, oder Sozialabgaben und dann kann ich das und das zahlen. Und was da ja jetzt noch nicht drin ist, ist, wenn ich ein Gehalt zahle, das unabhängig ist von der Leistung, dann muss ich ja auch Urlaub, Krankheit etc. auch noch mit einrechnen, denke ich.
Genau, das ist halt auch, dass das ganze Risiko natürlich bei der Praxisinhaberin, dem Praxisinhaber ist und Also das ist auch etwas, was die Person dann natürlich trägt, ne? Wenn jetzt ja. die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter irgendwie einen Monat lang krank ist, ist das für so eine Praxis ein sehr, sehr hoher Ausfall, Honorarausfall. Und das merkt man dann auch, wenn man da selbstständig ist. Aber genau. Also deswegen muss man ja. da, also die meisten Praxen oder bei vielen Stellenausschreibungen wird auch geschrieben, dass die Vergütung an TVÖD Entgeltgruppe 15 angelehnt ist. Wobei es dann auch oft so ist, im TVÖD gibt es ja auch diese Erfahrungsstufen. Das heißt, da ist das eigentlich so, dass es dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit auch automatisch sich steigert. Und das ist natürlich auch so, dass aber bei einer Praxis das Erwirtschaftete ja trotzdem gleich bleibt von der Menge her. Ne? Deswegen können Praxen oder machen das auch oft nicht, dass sie irgendwie einfach die Erfahrung einfach so bezahlen, weil da ja trotzdem nicht mehr reinkommt. Ne?
Ja, und sag mal, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt so Zahlen nennen wollen, was ist denn ein realistisches Honorar oder Gehalt, besser gesagt Honorar nicht, Gehalt für einen Angestellten in einer niedergelassenen Praxis, was würdest du sagen?
Boah, das ist ja.
Schwer, ja,
stimmt. Schwer, das jetzt so
gut. Ich weiß gar nicht, ob so gut umrechnen
kann. Ja. Es hängt halt von sehr vielen Gegebenheiten ab. Also, also nur mal so als Beispiel, es hängt zum Beispiel auch davon ab, finde ich, neben den PatientInnenstunden pro Woche, die ich behandle, wie viele administrative Tätigkeiten muss ich noch zusätzlich durchführen? Also zum Beispiel, wenn es ein Sekretariat gibt und ich da vieles gar nicht machen muss, dann kann ich auch früher nach Hause gehen und arbeite eigentlich dann auch weniger. Und deswegen ist das auch schwer zu sagen, irgendwie 20 PatientInnen pro Woche so und so viel Geld sollte man da verdienen, weil die Frage ist, wie viel Arbeitszeit habe ich dann zum Beispiel, die daraus resultiert.
Könnte man das in den Stundenlohn oder sowas? Ich überlege gerade, wie man das gut, was wäre, ja.
Ja.
Oder auch also, nicht so richtig.
Da, ja. Also ja,
Frage.
Also das, was ich bei der Sache wirklich empfehlen würde, ist, es gibt ja eine sehr, sehr gute Mitgliederberatung, zum Beispiel bei der DGVT. Da kann man anrufen oder sich auch per E-Mail melden und auch sich informieren, wie überhaupt die Einschätzung aussieht, ne? Oder es gibt dann zum Beispiel auch im Mitgliederbereich Musterverträge für Anstellungsverträge, ja, und die ich mir dann auch als Person, die angestellt wird, angucken kann, um auch zu gucken, was ist denn wichtig, was in so einem Anstellungsvertrag geklärt ist. Also zum Beispiel ist ja auch eine Frage, wie viel Urlaub habe ich eigentlich? Weil die 30 Stunden pro Jahr, die 30 Tage pro Jahr, die man in der Klinik vielleicht hat oder so, das ist ja nicht der Mindesturlaub, das ist ja höher als der Mindesturlaub und es kann ja durchaus sein, dass auch manche Praxen weniger Urlaub anbieten. Also das auch dieses ist natürlich schön, irgendwie so ein Wert zu haben, was ist denn ein gutes Gehalt, aber das ist, finde ich, sehr individuell da unterschiedlich.
Kommt auch auf die anderen Bedingungen ja. an, so wie viel Urlaub hat man.
Ja, und weil das auch
Von
Praxisseite auch irgendwie abhängt, ne? Also wie die Frage, wo liegt die Praxis zum Beispiel überhaupt?
Ja. Und hast du dein Honorar damals verhandelt oder warst du happy mit dem Vorschlag, der dir gemacht wurde?
Ich muss gerade nachdenken, weil das schon ein bisschen her ist.
Ja.
Und ich glaube aber, dass es okay für mich war, ja. Ich glaube, das
okay. ist okay. Und okay. Und würdest du irgendwie Menschen empfehlen, dass sie nochmal nachhaken oder sich es erklären lassen oder gegebenenfalls Verhandlungen führen? Oder
ja.
Ja, was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist aber nur so meine persönliche Vermutung, dass die meisten PsychotherapeutInnen nach der Approbation sehr, sehr genügsam sind, ja, nach den ganzen Sachen, die man so auf sich genommen hat in der Ausbildung, dann vielleicht auch froh ist, endlich starten zu können und dann vielleicht auch vieles so akzeptiert. Also ich habe auch schon von Arbeitsbedingungen gehört, wo ich dann gedacht habe, oh, das ist wirklich nicht gut, ne? Also da ist es auch so, dass die DGVT sich ja auch dafür einsetzt, dass das zum Beispiel auch fair vergütet wird. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich zu informieren, also einmal vor Ort in Netzwerken sich zu informieren, also zum Beispiel, wenn ihr noch andere PsychotherapeutInnen aus der Ausbildung kennt, sich mal zu informieren, was haben die denn für Erfahrungen oder was machen die für Erfahrungen. Wie gesagt, ihr könnt auch bei der Mitgliederberatung dann anrufen zum Beispiel und aber auch vielleicht mal mit dem Praxisinhaber oder der Praxisinhaberin in Austausch zu gehen und zu fragen, ob das nicht auch transparent dargelegt werden kann, wie sich so ein Gehalt überhaupt entwickelt. Ja, und dann erfährt man ja auch zum Beispiel, wie hoch ist denn zum Beispiel vielleicht auch die Miete und was muss an Sozialabgaben und an Versicherungen abgeführt werden oder so, ne? Und das und dann auch nochmal für sich zu überlegen, zusätzlich zum Gehalt, die anderen Rahmenbedingungen, inwiefern zum Beispiel die Flexibilität, die man hat bei der Planung der PatientInnen-Termine, ja, oder Urlaub, oder zum Beispiel auch eine Frage ist, wie wird denn damit umgegangen mit Fortbildung? Also bekomme ich frei für Fortbildung oder wird das vielleicht auch finanziell noch zusätzlich unterstützt? Das sind ja Fragen, das schlägt sich nicht aufs Gehalt an sich nieder. Aber ist vielleicht trotzdem wichtig für mich, das dann zu wissen.
Ja.
Oder zum Beispiel gibt es vielleicht auch ein Bonusgehalt, wenn am Ende des Jahres das Soll erreicht ist oder vielleicht sogar überschritten ist oder so, ne?
Ja. Okay, ich glaube, wir sind so relativ am Ende für heute. Ich hätte gerne noch so ein kleines Wrap-up. Wenn ich jetzt also mit dieser Fragestellung an die Folge herangetreten bin, ich bin gerade fertig, approbiert und frage mich, wie soll es für mich weitergehen, hättest du so einen Tipp oder ja Ratschlag, wie ich diese Frage am besten angehe, wie ich die Fragestellung am besten angehe?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste, wenn ich einen Tipp geben müsste, wäre das, sich auszutauschen. Also nicht alleine zu bleiben mit den ganzen Fragen und zu versuchen, das auch alles selbst rauszufinden, weil ich finde, das sind auch viele Fragen, die nicht einfach gegoogelt werden können oder die KI gut beantworten kann, sondern das ist halt so individuell unterschiedlich und das sind auch viele Informationen, die dann halt nicht im Internet stehen, die auch regional so unterschiedlich sind, wo ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich auszutauschen, nachzufragen, vielleicht auch mal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben und sich einfach zu informieren. Und ich habe eigentlich so die Erfahrung gemacht, immer wenn ich irgendwo mich informiert habe oder nachgefragt habe, dass das eigentlich immer unproblematisch war und die Leute freundlich waren und ich dadurch auch viel, viel mehr am Ende gewusst habe oder auch zum Beispiel der Austausch mit anderen, die in ähnlichen Situationen waren oder sind. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir auch als Berufsstand darauf achten, zum Beispiel, dass wir fair bezahlt werden, zum Beispiel, ne? Und dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Ich meine, auf der anderen Seite sind ja auch Leute aus dem Berufsstand und da aber einfach mal zu gucken, vielleicht kennt man ja auch andere, die auch PraxisinhaberInnen sind, ne? Und die da auch Angestellte haben, die kann man dann auch fragen. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass dadurch, dass ich recht früh auch schon in der DGVT engagiert war, ich auch immer die Möglichkeit hatte, auf relativ kurzen Wege Informationen zu bekommen von vielen verschiedenen Kolleginnen, die ich dadurch auch kennengelernt habe, weil das dann schon auch so ist, dass man sich sehr schnell gut kennenlernt und dadurch auch ein super gutes Netzwerk hat. Also das ist total hilfreich und ich finde das das Wichtigste eigentlich, weil es gibt kein Schema, nach dem man das komplett tun kann oder vorgehen kann, leider.
Nee, genau. Leider und vielleicht
auch genau.
Glück. Ja, also genau, sich austauschen mit KollegInnen. Du hattest, oder im Gespräch heute haben wir oft über Rahmenbedingungen gesprochen, sich vielleicht auch nochmal klar machen, welches Anstellungsverhältnis beinhaltet welche Rahmenbedingungen und was ist mir momentan vielleicht besonders wichtig aufgrund meiner Lebenssituation. Also habe ich vielleicht nochmal vor, irgendwie längere Zeit ins Ausland zu gehen, dann brauche ich mir jetzt keinen Kassensitz kaufen. Habe ich vielleicht gerade ein Kind bekommen, wie du gerade gesagt hast, oder noch kleine Kinder zu Hause und wünsche mir irgendwie mehr finanzielle Stabilität, dann suche ich mir vielleicht ein Klinikanstellungsverhältnis. Also man kann eben über die Anstellungsverhältnisse und über den Austausch mit Freunden, mit und mit KollegInnen eben evaluieren, was ist jetzt der nächste Schritt. Und dann denke ich auch oft, mein Gott, man darf auch ganz viele Schritte machen und Sachen ausprobieren und dann merken, dass es vielleicht doch nicht 100% oder dass es für die Phase gut war und jetzt kommt die nächste. Also
genau, also ich finde auch die Erfahrung
sozusagen locker flockig.
Ja, und die Erfahrung auch irgendwie dann wichtig ist, ne, die man so macht. Mhm. Also man muss nicht jede Erfahrung machen, manche kann man auch gerne vermeiden, aber manchmal ist es auch so, je länger man dabei ist und genau. Und manchmal habe ich mir auch schon gedacht, ach, die Information hätte ich von einer Person gerne schon früher gehabt, die ich dann irgendwann getroffen hatte, später, wo ich gedacht habe, die hätte ich eigentlich vor 5 Jahren gebraucht, diese Information, ne? Oder diese Idee oder so.
Ja.
Aber so ist das, glaube ich, manchmal einfach, genau. Und
ja, und ich hoffe, ganz viele von diesen Informationen, die du schon gerne gehabt hättest, das wäre mein großer Wunsch an diesem Podcast, dass da so die ein oder andere da dabei ist.
Genau, und da würde ich da auch noch mal kurz ein bisschen die Werbetrommel rühren für unsere Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe Jungabprobierte, weil da geht es gerade darum, die Vernetzung zu verbessern, ne? Und auch diese Information vielleicht manchmal auch zu bündeln, damit es halt einfach nicht so ist, dass man alles immer einzeln zusammensuchen muss, sondern vielleicht auch eine Anlaufstelle hat. Ja, wir sind eine Gruppe, die sich untereinander austauscht und die Veranstaltung plant zu Themen, die Jungabprobierte beschäftigen. Also zum Beispiel Veranstaltungen so zum Thema wie, wie kann ich neben der Angestelltenarbeit noch eine Privatpraxis führen? Und welche Möglichkeiten, welche Risiken gibt's da oder worauf muss ich im Anstellungsverhältnis achten, was zum Beispiel Arbeitsverträge angeht oder so. Das sind so Veranstaltungen, die wir anbieten. Und es ist auch eine Gruppe, wo es eine Vernetzung und Austausch gibt. Wir treffen uns häufig online, haben uns aber auch schon mal in Person getroffen am DGVT-Kongress. Und das ist offen für alle, die Lust haben, da mitzumachen.
Kostet
nee, natürlich nicht. Also nur DGVT-Mitglied zu sein. Wobei da es auch so ist, auch wenn ihr jetzt vielleicht das zufällig hört und noch nicht DGVT-Mitglied seid, dann könnt ihr euch trotzdem natürlich melden, ne? Also es ist nicht so, dass man dann abgewiesen wird, sondern es ist natürlich so, dass es grundsätzlich langfristig für DGVT-Mitglieder gedacht ist. Aber wenn ihr einfach interessiert seid und mal zuschauen wollt und mal gucken wollt, wie ist das eigentlich so, dann könnt ihr euch auch so melden dann oder genau.
Oh, toll. Und apropos melden, wie findet man
das? Ja, wir sind auf der Internetseite von der DGVT vertreten und da ist auch eine Kontaktadresse und dann zur Not, wenn das schwer ist zu finden, einfach die normale allgemeine E-Mail-Adresse der DGVT anschreiben, dann werdet ihr auch
das wird nicht mehr
falscher geleitet.
Das wird nicht schwer sein. Wir werden das alles in die Show Notes packen, wie immer. Okay, ja, cool. Dann danke ich dir vielmals, Tobi. Es war eine große Freude mit dir zu
sprechen. Ja, vielen Dank.
Und wir hören uns in der nächsten
Folge. Ja, danke schön.
Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narrock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.